Wir sind mit unserem Pflegekind, das heißt, wir haben eigentlich mit der ganzen Familie einen Ausflug unternommen und haben uns nämlich einen Hund angeschafft. Da war er gerade ein halbes Jahr bei uns, also wirklich noch ganz, ganz frisch. Das war ein ganz beeindruckender Moment, als wir dann diesen Hund mit ins Auto genommen haben. Man muss sich vorstellen, da war unser Pflegesohn gerade knapp vier. Er war vier, genau. Da sagt er dann zu unserem Hund: Mensch, guck mal, jetzt bist du auch ein Pflegekind und du wohnst auch nicht mehr bei deiner Mama. Das war ein Moment, wo wirklich alle im Auto still waren und gedacht haben, wow. Und dann kam unser Pflegesohn, er war damals 3,5, war dann ja auch sehr niedlich und hat sich dann ja auch in der ersten Zeit sehr eingefügt. Als er sich dann zu Hause gefühlt hat, kam dann die Problematik dann zum Vorschein. Und das war schon sehr herausfordernd, unseren Kindern gegenüber zu zeigen, dass seine Wut, seine Sorge, seine Aggression, seine Ängste, die ja eigentlich im Vordergrund standen, da sind und wir jetzt einen Weg finden müssen, damit umzugehen.
Und auch wenn es immer wieder Höhen und Tiefen gibt, kann ich sagen, dass die Entscheidung die richtige war. Und auch wenn er manchmal anstrengender ist als viele andere Kinder, ist er trotzdem ein liebenswürdiger kleiner Junge und ist und bleibt mein Bruder. Danke.
Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts vom Netzwerk Pflegefamilien. In dieser Folge sprechen wir über das Thema sozialpädagogische Lebensgemeinschaften, kurz SPLGs. SPLGs sind Lebensorte, in denen Kinder und Jugendliche mit belastenden Erfahrungen ein neues Zuhause finden können. Geführt wird eine sozialpädagogische Lebensgemeinschaft von pädagogischen Fachkräften. Sie bieten einen kleinen, familienähnlichen Rahmen und kombinieren Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten gemäß § 34 SGB 8. Der wohl augenscheinlichste Unterschied im Vergleich zu klassischen Pflegefamilien ist, dass SPLGs Kleinsteinrichtungen sind, die von Fachkräften geführt werden und eine dementsprechende Entlohnung erhalten. Was das im Alltag bedeutet, erzählt uns Christine, die seit vielen Jahren eine sozialpädagogische Lebensgemeinschaft mit uns, dem VSE, führt. Wir sprechen nicht nur über dieses besondere Arbeitsfeld, sondern diskutieren auch darüber, wie man Kinder, die in ihrem Leben schon viel erlebt haben, bedürfnisorientiert aufnimmt, ihnen Sicherheit und Geborgenheit gibt und dabei auch die Bedürfnisse der leiblichen Kinder nicht aus den Augen verliert. Also Themen, die für alle Pflegefamilien interessant sein können. Darüber spreche ich mit Christine und Claudia Meures, ihrer Fachberaterin vom VSE. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge. Christine, Claudia, schön, dass ihr heute meine Gäste seid. Christine, magst du dich vielleicht zuerst einmal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Ich bin Christine und ich bin SPLG, das heißt, ich arbeite in einer sozialpädagogischen Lebensgemeinschaft und wir haben ein Pflegekind bei uns aufgenommen. Der wohnt jetzt schon 13 Jahre bei uns und ja.
Ich freue mich tierisch auf dieses Thema. Neben dir sitzt Claudia Meures, das ist deine Beraterin. Auch Claudia, magst du dich einmal kurz vorstellen?
Na klar, gerne. Also mein Name ist Claudia Meures. Ich arbeite jetzt seit 12 Jahren als Fachberaterin für sozialpädagogische Lebensgemeinschaften hier im Netzwerk Pflegefamilien und seit vielen Jahren inzwischen eben auch mit Christine zusammen und habe die Ehre, den inzwischen jungen Mann, der schon bald 16 Jahre alt wird, eben durchs Leben begleiten zu dürfen.
Super. Christine, wenn du Leute kennenlernst, man trifft sich irgendwie, keine Ahnung, auf einer Party oder irgendwie bei einem Fest und man spricht irgendwie drüber, was man so beruflich macht und dann sagst du ja, ich bin sozialpädagogische Lebensgemeinschaft. Dann kommen wahrscheinlich erstmal viele Fragen. Und wie löst du diese Fragen auf? Was ist eine SPLG, eine sozialpädagogische Lebensgemeinschaft?
Es ist einerseits Familie. Man lebt in der Familie mit seinen eigenen Kindern und hat aber dann ein Kind in der Familie aufgenommen, das aber kein normales Pflegekind ist, wie man dann so sagen würde. Weil wenn man sagt, man ist Pflegemutter, dann kommt die Frage nämlich oftmals nicht. Wenn man aber sagt, wir sind SPLG. Selbst wenn ich sozialpädagogische Lebensgemeinschaft sage, fragen dann alle, was heißt das denn? Dann kann man das ganz schnell kurz fassen, indem man sagt, es ist ähnlich wie eine Pflegefamilie, nur dass wir das professionell machen, dass wir eine Einrichtung sind. Und die meisten sind dann damit zufrieden.
Claudia, jetzt kamen gerade diese Stichworte, man nimmt ein Kind auf, so in etwa wie eine Pflegefamilie, aber man ist auch gleichzeitig eine Einrichtung. Was hat es damit genau auf sich?
Ja, also schnell beantwortet ist es eine Jugendhilfeeinrichtung. Nach dem SGB 8, also dem Kinder- und Jugendhilfegesetz, nach dem wir auch arbeiten, ist es eine Einrichtung nach Paragraph 34 und damit eben eine andere Gesetzesgrundlage als eine Pflegefamilie. Und die Ansprüche, die an eine sozialpädagogische Lebensgemeinschaft gestellt werden, sind im Grunde genommen genau die gleichen wie an eine Wohngruppe der Jugendhilfe. Das heißt, dass die Menschen, die eine SPLG eröffnen wollen, Fachkräfte sein müssen, pädagogische Fachkräfte. Bei uns sind das Erzieher, Erzieherinnen, Sozialpädagogen, Sozialpädagoginnen, Heilpädagoginnen sind dabei, ein Heilpädagoge. Also eine relativ große Vielzahl von verschiedenen pädagogischen Fachgruppen. Und das ist eben auch eine der Bedingungen, die erfüllt werden müssen, um eine sozialpädagogische Lebensgemeinschaft eröffnen zu dürfen. Und dann, wenn wir wissen, okay, Fachkräfte sind es schon mal, dann können wir im Prinzip nach allen anderen Dingen gucken, die wichtig sind, um eine Betriebserlaubnis erteilt zu bekommen. Da spielt der Wohnraum eine große Rolle, da spielt der Brandschutz eine Rolle, Berufserfahrung, das ganze Umfeld der zukünftigen SPLG. Ja, also das sind so verschiedene Dinge, die da eine Rolle spielen. Und wenn die alle erfüllt sind, haben wir als Träger die Möglichkeit, eben eine Betriebserlaubnis für die SPLG zu bekommen.
Also ich glaube, an diesen Formalien merkt man schon, dass das halt keine Pflegefamilie ist, sondern wirklich eine Betriebserlaubnis. Es müssen quasi Formalien erfüllt werden, die wesentlich höher sind als bei einer Pflegefamilie. Genau, ne? Und du bist Beraterin von diesen SPLGs. Was ist denn dann deine Rolle und deine Aufgabe dabei?
Naja, zum einen ist es die Aufgabe, dass wir erstmal versuchen, Fachkräfte zu finden, die gerne eine sozialpädagogische Lebensgemeinschaft eröffnen würden. Das heißt, wir versuchen schon, diese Möglichkeit der Berufsausübung erstmal bekannt zu machen. Und das gehört auch, ist eines der Aufgabenfelder sozusagen, die wir bespielen. Und gibt es Menschen, die sich für diesen Bereich interessieren, dann ist es unsere Aufgabe, die zu informieren und wenn sie am Ball bleiben, dann auch vorzubereiten auf die Tätigkeit. Das nimmt bei uns schon auch einen Großteil der Arbeitszeit in Anspruch, weil uns das enorm wichtig ist, diese Zeit des Kennenlernens auch zu nutzen, dass die zukünftigen SPLGs uns kennenlernen, uns als Träger, uns als Fachberater, um eine Idee davon zu bekommen, ist es das, was wir gerne wollen? Können wir uns vorstellen, dass da ein Vertrauensverhältnis entsteht, dass wir sozusagen diese Arbeit gut machen können? Und genauso wichtig ist es für uns natürlich auch zu gucken, sind das Fachkräfte, wo wir denken, ja, das ist eine gute Idee, da Kinder unterzubringen, das passt und wir können uns auch gut vorstellen, sozusagen in die langjährige Beratung einzusteigen. Ist uns das gelungen? Na, ist die Vorbereitung gelungen? Sind wir übereingekommen? Das ist eine gute Idee, dass wir zusammen arbeiten wollen. Dann ist es auch eine Aufgabe, passende Kinder zu finden, die im Prinzip zu dem, was die SPLG anbietet, auch passen. Denn das Angebotsspektrum ist schon relativ breit, je nachdem auch, welche berufliche Orientierung man vorher hatte und welche Interessensgebiete man hat. Wir haben eben Menschen, die sagen, wir arbeiten, würden gerne mit traumatisierten Kindern zusammenarbeiten und denen Lebensort anbieten. Wir haben aber auch Menschen, die sagen, ja, die Kinder, die dürfen gerne auch Behinderungen mitbringen. Das würde uns große Freude machen, die Kinder zu begleiten. Also da gucken wir gemeinsam aber auch mit den SPLGs, was könnte passen und die stellen wir dann eben auch vor und begleiten auch die Anbahnung, die dann ansteht. Ja, und sind die Kinder da, dann machen wir die Fachberatung. Das heißt, wir kommen regelmäßig in die SPLG und machen Fachberatung vor Ort. Und darüber hinaus haben wir relativ viele Angebote auch für die SPLGs und auch Angebote für die Kinder, die wir dann eben auch begleiten. Uns ist das auch ein großes Steckenpferd. Das ist uns sehr wichtig, dass die SPLGs so breit wie möglich auch begleitet werden und unterstützt.
Und sie auch vernetzen dann wahrscheinlich, ne, an der
Stelle.
Genau,
da gehört Vernetzung dazu. Das machen wir manchmal ganz unkompliziert mit gemeinsamem Frühstück, wo man sich einfach kennenlernen kann, wo man gucken kann, welche Nase passt mir, wo gibt's fachliche Schnittstellen, wo gibt's persönliche Schnittstellen. Wir haben aber auch sogenannte kollegiale Beratung, die wir wahlweise online oder live stattfinden lassen, wo wir den SPLGs die Möglichkeit geben, Themen, die sie mitbringen, kollegial eben zu beraten mit den anderen SPLG-Kollegen. Wir bieten Supervisionen an, wir machen Angebote für Kinder, für die ganzen SPLGs, also sprich Erwachsene und Kinder, für Care-Leaver und so weiter. Also da versuchen wir ein relativ breites Angebot zu stricken.
So hört es sich auf jeden Fall an. Christine, wie war das denn bei dir damals? Wann hast du zum ersten Mal von diesem Thema oder von diesem Arbeitsfeld SPLG, sozialpädagogische Lebensgemeinschaften, gehört? Und wie ist es dann dazu gekommen, dass du dachtest, ja, das könnte was für mich sein?
Ja, also das war eigentlich schon, bevor wir selber Kinder hatten, hatten wir das schon von gehört und haben gesagt, wir nehmen einfach ein Kind auf in diesem Rahmen und eigene Kinder kommen dann irgendwann danach. Aber das hörte sich alles so schwierig an. Es waren auch schwierige Vorstellungen zu haben, was kommt auf uns zu. Und dann haben wir uns entschieden, doch erst eigene Kinder zu bekommen und haben dann einen anderen Weg gewählt. Und ich muss dazu sagen, wir waren vorher bei einem anderen Träger. Dort lief das etwas anders. Da wurde auch eine Anbahnung gemacht. Es wurde auch geguckt, welches Kind passt in die Familie, was stellt man sich vor, was kann man gut begleiten. Wenn man zwei Mädchen hat zum Beispiel, sollte man einen Jungen aufnehmen. Und da habe ich mich lange geweigert. Meinte ich, warum? Ich kann doch auch ein... Ja, es gab immer viel hin und her. Und wir haben letzten Endes gesagt, uns ist es egal, ob Junge oder Mädchen, es muss passen. Und wir sind leider mit der Einrichtung nicht so gut konform gewesen und haben dann Gott sei Dank den VSE gefunden und haben gesagt, die Reise nach Münster ist es wert, dort beim VSE dazu zu gehören. Und wir sind sehr zufrieden mit dem, wie es läuft, denn die Art der Beratung, die Art des Miteinanders ist einfach eine ganz andere, als wenn man bei einem Träger angestellt ist. Und es war eine Hierarchie, die nicht so passend war in der Arbeit mit so einem Kind. Und ja, hier ist es einfach beim VSE ganz anders.
Danke für diesen Werbeblock an der Stelle erstmal. Was hast du denn beruflich gemacht vorher?
Ich bin Erzieherin und Sporttherapeutin und ich habe vorher eher in dem Bereich Physiotherapie für Säuglinge und Kleinkinder gearbeitet und im sportlichen Bereich. Bin aber von Haus aus Erzieherin und habe im Wohnheim mit geistig behinderten Erwachsenen gearbeitet. Und ja, mein Mann ist Sozialpädagoge. Wir haben immer schon gedacht, wir geben einem Kind ein Zuhause. Nur den Weg, wie gehen wir den? Der war noch nicht so festgelegt.
Hm. Habe ich dann jetzt richtig verstanden, dass euer Pflegekind, ich nenne es jetzt mal Pflegekind, ist es ja per Definition eigentlich nicht. Aber ich glaube, um den, dann wissen wir, glaube ich, besser, können wir besser mit umgehen. Mit dem, das Pflegekind, das war schon dann bei euch, bevor ihr dann auch beim VSE wart. Oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, ganz genau. Der Pflegesohn war schon da. Und als wir dann uns auf Trägersuche gemacht haben, ist der VSE bei uns vorbeigekommen und wir haben ein sehr nettes Gespräch gehabt und haben gehofft, dass der VSE uns nehmen würde. Und ja, die Vorbereitung sah dann so aus, dass wir in den Gesprächen unsere Vorstellungen einfach beschrieben haben. Welche Vorstellungen haben wir? Was wünschen wir uns von dem Träger? Und was wünscht sich der Träger von uns? Wie läuft die Zusammenarbeit, die Kooperation? Und letzten Endes auch, können wir mit dem VSE gemeinsam den Weg gehen? Und kann der VSE mit uns gemeinsam den Weg gehen? Und dann haben wir uns ja relativ schnell entschieden, dass wir uns das gut vorstellen können. Und ja, der VSE auch.
Ist dann ja aber schon auch ein großer Switch zu sagen. Ich glaube, also bei Pflegeeltern ist es ja dann eher Berufung, bei dir ist es ein Beruf. Aber im normalen Beruf, da hat man irgendwann Feierabend. Nach 8 Stunden oder wie viel auch immer, kann das die Griffel fallen, fährt nach Hause und hat dann sein Privatleben. Das ist bei dir ja ganz anders. Der SPLG heißt ja an sich auch 24/7 eigentlich da zu sein. Kann das manchmal auch herausfordernd sein an der Stelle oder war's? Wie war das für dich? Oder wie ist das für dich?
Ja, auf jeden Fall ist das herausfordernd, weil man ja wirklich nie Feierabend hat. Es ist aber in der Familie oft dann auch anders zu leben, denn ich bin ja nicht alleine, sondern wir haben ja noch 2 Töchter, mein Ehemann ist da, wir haben einen Hund. Wir sind viel auf einem Reiterhof, sodass, ich sage mal, viele Menschen dabei sind, die uns unterstützen und wir uns auch gegenseitig unterstützen, sodass es dann auch schon einen Feierabend gibt. Und mit gewissen Regeln in der Familie hilft es manchmal, doch auch mal einen Feierabend zu haben. Wobei, der kann auch mal unterbrochen werden, natürlich, klar.
Christine, du hast es gerade gesagt, du hast einen Mann, du hast 2 Kinder. Wie erlebst du denn dieses Zusammenleben der unterschiedlichen Kinder miteinander? Und vor allem dann euren Pflegesohn, der hat ja auch besondere Bedürfnisse hat. Wie ist euer Zusammenleben, wie ist euer Alltag so?
Ja, sehr bunt, sehr interessant. Ich sag mal so, wir haben 2 Mädchen, die sehr, sehr ruhig sind, natürlich auch lebendig, aber die relativ leicht zu führen waren oder auch immer noch sind. Jetzt sind sie zwar schon groß, aber da hatten wir nie so Schwierigkeiten, Erziehung als Erziehung zu nehmen, zu sagen, was ist doch ganz einfach. Man kümmert sich, die Kinder geben es zurück, wir sind eine Familie, harmonisch, wenig Streitereien, wenn es dann auch mal Zickereien gibt, was bei Mädchen dann ja vielleicht mal sein kann. Aber insgesamt recht entspannt. Und dann kam unser Pflegesohn, er war damals 3,5, war dann ja auch sehr niedlich und hat sich dann ja auch in der ersten Zeit sehr eingefügt. Und wenn er dann, als er sich dann zu Hause gefühlt hat, kam dann die Problematik dann zum Vorschein. Und das war schon sehr herausfordernd, unseren Kindern gegenüber zu zeigen, dass seine Wut, seine Sorge, seine Aggression, seine Ängste, die ja eigentlich im Vordergrund standen, da sind und wir jetzt einen Weg finden müssen, damit umzugehen. Mhm. Und auch unsere Mädchen damit umgehen zu können. Es ist uns, Frau Morris, vielleicht können Sie noch sagen, ist uns das gelungen? Ich habe das Gefühl, ja, denn unsere beiden Mädchen, immer wenn wir gefragt haben, wenn es schwierig war, was machen wir jetzt mit dieser Situation? Es ist schwer. Ja, aber dann kam die Antwort von unseren Mädchen, wie, das ist doch unser Bruder. Also der gehört doch zur Familie. Auch wenn die Situation manchmal so schwer war, dass wir unsere beiden Mädchen auch mal schützen mussten. Auch wenn sie deutlich älter und größer waren. Aber für beide Mädchen war das immer klar, der gehört jetzt zur Familie.
Claudia, du wurdest gerade schon direkt gefragt, wie hat Christine das denn gemacht und ihre Familie?
Ja, also die beiden Mädels sind ja jetzt inzwischen schon ja beide deutlich erwachsen und haben so ihren Weg gefunden. Und ich würde, wenn ich da nochmal so drauf gucke, auf jeden Fall sagen, dass Zusammenwachsen mit dem Pflegebruder auf jeden Fall Spuren hinterlassen hat. Also ich glaube, dass die leiblichen Kinder auf jeden Fall sehr geprägt werden von dieser Form der Berufstätigkeit. Und ich glaube, dass das in vielen Fällen viele positive Dinge mit sich bringt und bereichernd ist, auch seine Eltern zu erleben, wie die sich entwickeln auch mit diesen Herausforderungen. Und gleichzeitig ist es aber eben auch nicht immer nur schön, die Eltern teilen zu müssen, also nicht viel Zeit alleine mit den Eltern zu haben. Das ist schon eine besondere Herausforderung und das versuchen wir schon auch immer so in diesen ganzen Beratungssituationen auch mit einfließen zu lassen. Seit Ihre Kinder noch Kinder waren, ist da, glaube ich, die Aufmerksamkeit von uns Fachberatern auch nochmal gestiegen, auf diese Themen zu gucken. Ihre beiden waren schon relativ groß, als wir dazugekommen sind. Aber gerade Ihre jüngere Tochter, die haben wir ja schon auch dazu befragt. Die hat sich da auch eingebracht, die wollte auch gerne was dazu sagen. Da kann ich mich gut dran erinnern, dass ihr das auch wichtig war, auch für die Seite der leiblichen Kinder zu sprechen. Und das fand ich ziemlich stark. Und da merke ich schon, das ist so der Einfluss gerade von Ihnen als SPLG, von Ihrem Mann auch, das sehr im Bewusstsein zu haben, wir müssen unsere Kinder gut im Blick haben. Von daher würde ich ganz vorsichtig sagen, ja, es ist gelungen. Ich finde, Sie haben zwei tolle Töchter und die sind aber sehr beeindruckt und beeinflusst, auch von den Erlebnissen, die Sie hatten.
Ich glaube, oh ja, das sind die beide.
Das ist alles prima oder das ist gar nicht prima, kann man nicht sagen. Ich glaube, das muss man ein bisschen differenzierter eben betrachten.
Ja, und was auch wichtig ist, ist wirklich auch auf die leiblichen Kinder zu gucken, denn ich sag mal, Frau Morris ist ja wegen des Pflegesohns bei uns unsere Beraterin. Aber es gibt viele Berater, die haben dann vielleicht die Kinder, die leiblichen Kinder gar nicht so im Blick und die gehören dann vielleicht gar nicht zur Beratung dazu. Aber da merke ich immer, dass wir als Familie, tatsächlich noch als Gesamtfamilie, immer in der Beratung mit einfließen. Und da fällt mir immer wieder auf, dass wenn wir mal unsere Kinder, unsere leiblichen Kinder nicht so im Blick haben, wo können die sich dann ja noch hinwenden? Wen haben die noch, wenn die manches an Themen haben, die vielleicht gar nicht mit uns besprechen möchten? Und so kann man immer sagen, wir wissen, Frau Morris steht noch im Hintergrund, ist jederzeit dann auch ansprechbar. Und uns war es auch wichtig, therapeutisch da nochmal zu gucken, dass wir den Mädchen therapeutisch in sozusagen als Familientherapeut jemanden an die Hand geben, zu sagen, wenn es irgendwelche Probleme gibt, die ihr vielleicht gar nicht mit uns besprechen möchtet, sondern mit jemand anderem, Außenstehenden, gibt es die Möglichkeit, diesen Therapeuten oder diese Therapeutin aufzusuchen. Und ja, ich würde sagen, das fällt unterschiedlich aus. Unsere eine Tochter hat es bar gemacht, die ist einfach so, dass sie sagt, ja, ich nehme die Hilfe an. Und bei unserem Größeren, die sagt, ich brauche das nicht. Die war weit genug weg vielleicht, die war ja auch schon 14. Und dass sie sagte, nee, alles gut, ich brauche jetzt keinen, mit dem ich noch drüber sprechen kann. All das, was so ist, reicht's mir. Und also ich sag mal, den Blick auf die leiblichen Kinder zu behalten, ist, glaube ich, manchmal schwierig, wenn man ein Kind hat, das sich so in den Vordergrund bringt aufgrund seiner Auffälligkeiten.
Das glaube ich gern. Ich habe, ich weiß gar nicht, ob Claudia, ob du das gerade schon angespielt hast, dass wir die leibliche Tochter, die Jüngere, mal befragt haben. Das haben wir ganz explizit vor einigen Jahren bei unserem 25-jährigen Jubiläum gemacht. Das ist jetzt, ich glaube, 6 Jahre her in etwa. Und genau, da, Christine, da war da die jüngere Tochter da und hat ein Statement gegeben im Rahmen eines großen Vortrags von Klaus Wolf, der immer wieder unterbrochen wurde von den einzelnen Beteiligten, weil es uns an der Stelle auch wichtig war, alle Beteiligten zu hören. Und die Perspektive von leiblichen Kindern, da hat deine Tochter ein, wie ich finde, wunderbares Statement gegeben, was wir uns jetzt gerne nochmal anhören.
Ich lebe mit meiner Familie in Osnabrück und habe seit 7 Jahren einen Pflegebruder. Als ich 10 Jahre alt war, so alt wie er jetzt ist, erzählten unsere Eltern meiner Schwester und mir von der Idee, ein Kind aufzunehmen. Sie erklärten uns auch, warum es mit einem Pflegekind auch mal schwieriger werden könnte. Auch wenn zumindest ich mir darunter noch nicht so viel vorstellen konnte. Wir durften mitreden und mitentscheiden und haben uns letztendlich dafür entschieden. Dann haben wir uns als sozialpädagogische Lebensgemeinschaft beworben, um ein kleines Mädchen aufzunehmen. Doch es kam die Frage, ob wir auch einen Jungen aufnehmen könnten. Denn ein 3-jähriger kleiner Junge suche ein neues Zuhause und würde bald ins Kinderheim kommen, wenn sich keine Familie für ihn fände. Auch bei dieser Entscheidung durften wir mitentscheiden. Und obwohl ich mir schon immer eine kleine Schwester gewünscht habe, entschied ich mich auch diesmal dafür. Zwei ganz schön große Entscheidungen für eine 10-Jährige, denke ich heute. Und zwei Entscheidungen, die mein ganzes Leben verändert haben. Und dann kam der Tag. Der Tag, ich kann mich noch genau daran erinnern. Es war ein ganz normales Treffen, wie die anderen davor auch. Doch als es später wurde, fragte die Bereitschaftspflegemutter ihn, ob er nicht gerne bleiben würde. Ganz spontan. Einfach so. Die Bereitschaftspflegemutter holte seine Sachen, nachdem er sich dafür entschied. Und dann war sie auch schon weg. Ganz spontan, es war alles neu und ich wusste immer noch nicht, was ich fühlen sollte. Weil es vorher nur kurze Besuche waren, wusste ich nicht, wie es jetzt werden würde. Es fühlte sich so surreal an, als würde er jeden Moment wieder abgeholt werden. Aber es vergingen Tage und Wochen. Und als wir im Sommer 2012 das erste Mal zusammen in den Urlaub fuhren, war es für mich klar, dass er für immer in unserer Familie bleiben würde. Und auch wenn es immer wieder Höhen und Tiefen gibt, kann ich sagen, dass die Entscheidung die richtige war. Und auch wenn er manchmal anstrengender ist als viele andere Kinder, ist er trotzdem ein liebenswürdiger kleiner Junge und ist und bleibt mein Bruder. Danke.
Erstmal, ja, wie fühlt sie das an, so dieses Statement fast 6 Jahre später noch einmal zu hören und zu sehen?
6 Jahre. Ich wundere mich, dass das schon so lange wieder her ist. Aber ich würde sagen, Maya würde dasselbe noch einmal so sagen. Da würde sich nichts dran ändern. Auch wenn jetzt die letzten 6 Jahre sehr turbulent waren, würde sie das sicherlich genauso wiederholen. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ich fand das ganz spannend, wie sie es erzählt hat. Auf einmal war er da und der erste Urlaub und so. Kannst du dich noch an diese Zeit erinnern und wie war das für dich?
Ja, es war der erste Urlaub, genau. Das war relativ schnell schon. Er kam im Sommer zu uns, Anfang Sommer, und dann waren, glaube ich, nur 2-3 Monate, bis der Urlaub kam. Sie sagte, das war surreal. Ja, war wirklich so. Also es ist, man steht morgens auf und denkt, ey, da ist noch jemand. Der war gestern noch nicht da. Und wir wussten ja auch gar nicht, ob er nachts überhaupt schläft. Weil es wurde uns gesagt, er schläft nachts durch. Wir haben nachts dann eigentlich nichts gehört und haben auch immer gedacht, dass er schläft. Aber leider war das nicht so. Also er hat nachts immer mit Angst im Bett gesessen. Und das haben wir aber erst eine Zeit lang später, ich sag mal, gemerkt, weil man ist immer leise über den Flur, hat mal so reingeguckt und dachte man, er schläft. Aber es war kein Schlafen, es war Wachen. Also das hat uns schon sehr große Sorgen gemacht, zu sehen, dass er nicht schläft. Weil er, ja, ich meine, stellt man sich mal vor, er hat zwar gesagt, ich will jetzt hier bleiben, als die Bereitschaftspflegemutter ihn dagelassen hat. Er war auch so tagsüber ganz lustig, aber man merkte, eigentlich ist er gar nicht so da, wo er jetzt ist, sondern die Angst war riesengroß. Und das hat uns sehr viel Sorge bereitet, zu sehen, dass er keine ruhige Minute hat, wo er auch schlafen kann. Und ja, der erste Urlaub kam dann. Dann war es etwas anders, weil wir mit unserem VW-Bus unterwegs waren. Alle in einem Bus zu fünft. Und das ist natürlich dann sehr eng, wo wir uns überlegt haben, geht das überhaupt? Schaffen wir das? Schafft er das? So eng beieinander. Und ich würde sagen, nach diesem Urlaub war so ein Weg gebahnt, dass wir sagen, so jetzt kann er sich etwas sicherer fühlen. Er weiß, wir waren immer da. Er hatte immer alle bei sich. Und das hat ihm die Sicherheit gegeben. Und ich glaube, dass solche Urlaube so eng beieinander alle zusammenschweißt. Auch wenn es natürlich dann auch mal schwierig war. Aber insgesamt würde ich sagen, würde ich das genauso wieder tun.
Ja, und man lernt sich an der Stelle auch gut kennen und das Kind gut kennen. Hätte ja auch sein können, dass es genau dass man merkt, das funktioniert gar nicht und das Kind braucht, keine Ahnung, braucht mehr Abstand. Und das ist viel, das Bindungsangebot, was man da gibt, ist viel zu eng. Claudia, wie erlebst du das aus deiner alltäglichen Praxis? Wie ist das mit Kindern, die gerade solche traumatischen Erfahrungen gemacht haben? Bei SBL-Kindern gab es ja mitunter vielleicht auch schon häufiger Beziehungsabbrüche, dass die vielleicht schon vorher in einer Pflegefamilie gewesen sind. Das ist wahrscheinlich so unterschiedlich wie das Leben selbst. Wie bekommt man so eine erste Beziehung, so ein erstes Kennenlernen? Was ist an der Stelle hilfreich? Try and Error oder gibt es noch andere Methoden?
Ja, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als Christine davon erzählte, dass die dann so schnell in Urlaub gefahren sind. Das ist eigentlich immer was, wovon wir eher abraten.
Es war ein Risiko, ja.
Genau. Ja, und trotzdem sind die Dinge manchmal so, wie sie sind und die laufen so, wie sie sind. Und ich finde, das ist ja auch die Chance, die sozialpädagogische Lebensgemeinschaften bieten, dass man ein Stück ausprobieren kann. Und was dann für uns immer wichtig ist, ist gemeinsam zu besprechen, was passiert, wenn was passiert. Also was sind Anzeichen für, das ist zu nah, das ist zu viel, das ist zu eng. Und dass man guckt, und was gibt es da für einen Plan B? Und da würde ich sagen, ist gerade bei Ihnen die Flexibilität über die vielen Jahre extrem viel herausgefordert worden. Und Sie haben immer viele Ideen gehabt, wie man Situationen retten kann, wie man damit einen Umgang finden kann. Und das wäre sicherlich auch so gewesen bei diesem ersten Urlaub.
Wichtig ist, dass man dann den Weg zurück weiß. Also darum ja auch mobil sein und sagen, wenn wir merken, morgen müssen wir zurückfahren, weil es so nicht funktioniert, dann ist das der Weg. Ja. Und den muss man sich auch vor Augen halten und sagen, ja, das ist ein Risiko gewesen zu fahren. Aber genau das ist es ja, herauszufinden, was für einen Bedarf hat dieses Kind. Nähe, Distanz ist immer ein großes Thema gewesen. Ja, und unser Bus hat uns dann einfach gefahren. Und wenn wir gemerkt hätten, es geht so nicht, dann es war allen bewusst zu sagen, dann fahren wir wieder nach Hause. Dann ist das so. Dann verbringen wir den Urlaub im Garten und machen es uns da schön. Aber ich glaube, dadurch, dass die beiden Mädchen sich so eingebracht haben, mit ihm so viel gespielt haben und präsent waren, das hat so funktioniert.
Und dieser Bus hat ja im Laufe der vielen Jahre eine große Rolle bei ihnen gespielt, als Rückzugsort, als sicherer Ort.
Deutlich besser, als wenn wir im Hotel gewesen wären. Ja, wir haben zwischendurch mal Hotelurlaube versucht, Ferienhaus. Urlaube, es war immer die Unsicherheit, jetzt bin ich hier, lassen die mich hier, wo schlafe ich, in welchem Bett schlafe ich, es ist anders. Und in dem Bus wusste er, das ist mein Bett, da schlafe ich und ob das morgen da oder da ist, aber ist mein Zuhause und das nehmen wir wieder mit. Und sicherlich wäre es vielleicht, wenn wir ein anderes Kind aufgenommen hätten, das die Enge nicht hätte haben können, wäre es ein anderer Urlaub gewesen. Dann hätte man sagen müssen, gut, dann fahren wir, keine Ahnung, 500 Meter in den Wald und gehen dort spazieren, dann wäre das ein Urlaub. Also das muss man einfach individuell gestalten.
Ja, und beim Thema Urlaub fallen mir so viele Anekdoten ein, die Sie betreffen. Also unter anderem auch, und das fand ich immer so beeindruckend und einleuchtend, dass Sie gesagt haben, Urlaub bedeutet nicht, dass wir aus unserer Rolle rausgehen können. Und das fand ich immer so vom Reflexionsprozess ganz enorm, dass Sie gesagt haben, in dem Moment, wo wir locker lassen und denken, ach wunderbar, Urlaub, wir strecken alle Viere von uns, dann ist der Junge verunsichert gewesen. Dann kommen die ganzen Ängste hervor. Aber wenn wir in unserer Rolle bleiben, präsent bleiben, und sagen, wir sind zwar hier an einem anderen schönen Ort, aber wir sind immer noch, ja, Profis.
Ja, die Arbeit kommt mit in den Urlaub.
Genau.
Genau.
Und dann haben wir aber auch einen relativ schönen Urlaub. Aber wir dürfen nicht denken, das wird jetzt hier ein eine entspannte Zeit. Das, die Erfahrung haben Sie, glaube ich, mehrfach gemacht und haben da viel gelernt draus.
Ja, beide hinlegen und ein Buch lesen, dann ist man aus der Führung raus und es ist so ein freies Gefühl dann zu sagen, ach, wir machen jetzt Urlaub, wir legen uns hier hin, aber es funktioniert nicht. Einer muss immer ansprechbar sein und immer auch mit seinen Ohren und mit seinem ganzen Drumherum auch nah dran sein. Die Führung muss bleiben und auch die Sicherheit, ja. Wo soll ich hin, wenn beide jetzt da liegen und lesen? Was mache ich mit meiner Zeit? Jetzt kann ich... Es ist keiner für mich da, der guckt, was ich mache. Es ist keiner da, dem ich was erzählen kann oder der auf mich aufpasst. Und darum ist Urlaub immer auch abwechselnd, im Urlaub präsent zu sein. Genau.
Ich höre da gerade so ein bisschen so eine Ambivalenz einerseits aus, irgendwie müssen wir Profis sein und immer da sein und gleichzeitig, also dass die Augen, ich weiß gar nicht, ob es eine Ambivalenz ist, aber dass es, dass man trotzdem immer flexibel sein muss. Also es gibt auch nicht den einen Plan, den man ja vielleicht als denkt, so, ich weiß, wie es funktioniert und bin jetzt durch und durch Profi in meiner Rolle. Und dass der Plan aber auch nach hinten losgehen kann, das ist, glaube ich, an der Stelle wichtig, dass man denkt, okay, wir schauen da mal, was könnte jetzt Plan B sein? Oder wie kann ich jetzt auf das Kind reagieren? Ist das so eine Balance, wo man irgendwie schauen muss, wie flexibel muss ich pädagogisch sein? Wie klar, also gibt es da, ist das eine Ambivalenz an der Stelle?
Ja, manchmal schon. Also wenn man sich so vorstellt, man hat, beim leiblichen Kind, sage ich mal, das kommt und sagt, Mama, darf ich Fernsehen gucken? Und es hat kein Thema mit Fernsehen und auch kein Thema mit Macht oder mit gehalten werden, mit Führung. Dann kann man sagen, ja, mach mal einen Fernseher an, geht schon. Dann kannst du aber auch mal sagen, nee, heute mal nicht, wir haben noch ein bisschen was vor, geht nicht. Also was da immer wichtig ist, einfach die Organisation zu haben, die Führung, in der Führung zu bleiben, zu sagen, erst überlegen, bevor ich Ja oder Nein sage. Also ich kann nicht einfach aus dem Bauch heraus was entscheiden, sondern man hat immer so zwei Schultern, wo man sagt, ja, so auf der einen sitzt jetzt der Pädagoge und auf der anderen Schulter sitzt dann die Mama. Die Mama sagt, oh Mensch, lass ihn doch Fernsehen gucken. Das ist doch jetzt, ne, Wetter ist ekelig draußen, jetzt kann er doch ein bisschen gucken. Dann sagt aber der Pädagoge auf der anderen Seite oder die Pädagogin auf der anderen Seite, nee, wenn du das jetzt erlaubst, ist die ganze nächste Woche, vielleicht auch darüber hinaus, so durcheinander, weil mit diesem heute ja, morgen nein, wie fühle ich? Heute sage ich mal ja, morgen mal nein. Das funktioniert nicht. Also man muss immer erst denken und überlegen, kann ich es erlauben? Ist es klar, wenn ich dann morgen sage, nee? Also von daher braucht man schon, ja, ich weiß nicht, also ob das nun ein Stundenplan sein muss, nicht unbedingt, aber man braucht schon so eine Tagesstruktur, wo auch das Kind weiß, Montags ist Fernsehtag und Donnerstag ist Fernsehtag und am Wochenende ist es der Sonntagvormittag. Ich sag mal einfach, wo es ganz klar ist, wann was ansteht. So spontane Sachen sind auch immer schwierig. So spontan zu sagen, so komm, wir ziehen uns jetzt an, wir fahren jetzt in den Wald gehen spazieren. Das ist schwer. Also man muss schon viel mehr Struktur haben und auch viel mehr drüber nachdenken, wie reagiere ich bei dieser Situation? Und aus dem Bauch heraus zu reagieren, passiert trotzdem. Man ist ja immer noch Mensch und man hat ja auch immer noch, ich sag mal, ein Tagesgefühl von, geht's mir heute gut, geht's mir heute nicht so gut? Und man ist dann manchmal auch so ein bisschen, oh, komm, oh, lass mich jetzt, mach einfach. Aber das muss man sich gut überlegen. Das geht manchmal nicht so auf.
Das glaube ich gerne. Also, dass da Struktur da Halt geben kann, gerade einem Kind, was halt besondere Bedürfnisse an der Stelle hat. Dennoch gibt es, das hast du ja gerade schon gesagt, allein im Alltag irgendwas Unvorhergesehenes und sei es einfach, keine Ahnung, dass das Auto ist jetzt gerade mal kaputt, wir können jetzt gerade nicht losfahren. Das funktioniert einfach nicht.
Jetzt ist es immer so, wenn Situationen wechseln, von einer Situation zur nächsten, das ist schwierig. Kommt er aus einer Situation heraus und geht in eine nächste hinein? Das Umzwitschen, das ist schwierig. Also eine Person führt ihn bis zur Haustür und die nächste führende Person übernimmt. Das ist immer schwierig. Das sind immer so kleine Momente, wo man genau hinhören muss, sich Zeit nehmen muss und gucken muss, wie bekommen wir diesen Übergang so hin, dass alle da gut bei rauskommen.
Ja, Übergänge. Schwierig, sagtest du. Wie findest du denn, also da muss man ja unfassbar kreativ sein in den Lösungen, wie man irgendwie darauf reagiert, wenn man merkt, hu, das Kind reagiert gerade bei diesem Übergang ganz schön krass. Wer ist dein erster Ansprechpartner? Ist es dein Mann oder mit wem redest du, um neue Ideen zu gewinnen?
Ja, tatsächlich. Also mein Mann und ich, wir reflektieren sehr viel, manchmal auch schon zu viel, dass wir dann sagen, Mensch, wir sind schon wieder bei der Arbeit in dem Moment, aber es bleibt nicht aus, weil man kann so viel versuchen, man hat so viele Möglichkeiten zu sagen, einerseits gestaltet man den Übergang möglichst ruhig, komm, wir trinken erstmal einen Kakao oder wir gehen erstmal nach draußen, sodass wir ihn draußen in Empfang nehmen und den Übergang von einer Person zur anderen erst über Bewegung versuchen aufzunehmen. Also ich glaube, es gibt nichts, was wir nicht schon ausprobiert haben, aber es ist nicht immer gleich, dass wir sagen, wir haben jetzt das Mittel gefunden, den Weg gefunden, der ist genau der, der beim Übergang hilft. Das kann von Situation zu Situation unterschiedlich sein. Und ja, und durch dieses immer wieder reflektieren, immer wieder besprechen, immer wieder neue Ideen finden und auch die Ideen in der Beratung oder sich die Ideen in der Beratung zu holen, dass man in der Beratung fragt, Mensch, letzte Woche war das und das. Haben Sie noch eine Idee? Wir wissen nicht mehr. Wir haben jetzt schon alles probiert und können aber irgendwie keinen Weg finden, um da, ich sag mal, dem Problem so ein bisschen aus dem Weg zu gehen und mehr Unterstützung zu bekommen. Und da wird auch viel gesprochen. Wir haben viel hin und her überlegt, welche Möglichkeiten haben wir zum Beispiel auch in der Tagesstruktur. Haben wir die im Kopf oder hängt die irgendwo tatsächlich in der Küche an der Wand, sodass man da eine Möglichkeit hat zu sagen, immer wieder runterleiern, du weißt, wir haben, wenn wir Mittag essen, danach ist das, es muss sichtbar sein. Und da hat dann tatsächlich wieder, und im Gespräch mit Frau Meures hatten wir was entwickelt, das unsere Tochter dann umgesetzt hat. Die hat dann eine Pinnwand mit aufklappbaren Symbolen gemacht, wie zum Beispiel nach dem Aufstehen ist erstmal alles aufgeklappt und dann ist als erstes Zähne geputzt, klappt man zu, habe ich gemacht. Als zweites Frühstücken, klappt man zu, habe ich gemacht. Und so konnte unser Pflegesohn, als er noch nicht lesen konnte, selber an der Pinnwand zuklappen, wie der Tag weitergeht. Und was er schon geschafft hat, zu sagen, jetzt bin ich einen Schritt weiter und ich habe den ganzen Tag geschafft und ich habe jedes einzelne Türchen zugemacht. Und jetzt kann ich das Türchen zum Schlafen gehen auch noch zumachen. Bis hin zu einer Pinnwand, nun kann er ja lesen, wo auf der Pinnwand steht, an welchem Tag ist was. Das ist deutlich weniger anstrengend, weil man sich rausnehmen kann. Man ist nicht immer derjenige, der sagt, du musst noch, du hast dies noch, du hast jenes noch, sondern du weißt, ich schau auf die Wand, da steht's. Und das ist ein Weg, der hilft viel, ich sag mal, den Ärger zu ersparen. Oder manchmal ist es einfach auch ein bisschen zu massiv, wenn man sagt, du musst jetzt, dann kann das schon mal nach hinten losgehen.
Das glaube ich gerne. Schöne Beispiele. Tja, wie ist es denn mit der Beratung an der Stelle? Kam die Idee von dir, Claudia, oder habt ihr das zusammen entwickelt? Wie läuft so ein Beratungsprozess bei solchen Sachen? Also habt ihr auch ganz viele Ideen, die man dann einfach sagt, hier, da, die könnte ich dir geben, entwickelt man das zusammen? Wie funktioniert das?
Ich würde sagen, das ist insgesamt relativ vielfältig. Gibt es auch nicht die eine Antwort darauf. Prinzipiell würde ich sagen, geht es immer um eine gemeinsame Entwicklung. Also das entspricht einfach auch unserer Haltung, glaube ich, im Miteinander. Wir haben nicht den Eindruck, wir als Berater kommen in die SPLG und sagen, wo es langläuft und dann wird es schon. Damit machen wir keine gute Erfahrung. Das passt auch nicht zu unserer Haltung, mit Menschen umzugehen, sondern eher gemeinsam zu überlegen, ja, welche Ideen können wir zusammen entwickeln. Was im Laufe der Jahre auch ziemlich praktisch ist, ist Ideen von anderen zu klauen. Das mache ich total gerne, weil wir ja mit vielen SPLGs zusammenarbeiten. Und was bei den einen funktioniert, kann man ja den anderen mal vorschlagen. Das finde ich total wunderbar. Das passiert natürlich auch in den kollegialen Beratungen. Aber manchmal passt es auch in den Beratungen, dass man sagt, ah, bei denen und denen funktioniert das so und so. Was haltet ihr denn von dieser Idee? Und das passt man dann natürlich an. Eins zu eins übernehmen funktioniert nicht. Aber irgendwie in diesem Potpourri kommt meistens dann, entsteht eine neue Idee. Und manchmal muss man dann ja auch nochmal drüber nachdenken, uns ein bisschen sacken lassen, ausprobieren, wieder verwerfen. Das ist die Möglichkeit, die man ja in Beratung hat. Und ja, wichtig finde ich nur immer, und das ist ja das, was Sie auch gerade geschrieben haben, dass man nicht täglich die Ideen verändert, weil das ist, glaube ich, für die Kinder zu verwirrend. Und gerade bei dem Jungen ging es auch immer darum, möglichst viel Kontinuität bei den Erwachsenen zu haben. Also dass nicht jeder Tag anders ist, sondern dass es möglichst viel Orientierung und Gleichklang gibt, weil die Angst vor Veränderung und die Lebensangst so groß war. Und das, finde ich, ist auch eine Riesenherausforderung für SPLGs, weil die natürlich gerne auch mal spontan sind und spontan reagieren und das irgendwie miteinander in Abstimmung zu bringen. Also wo kann noch Spontanität sein und einfach auch wildes Familienleben und wo ist ganz viel Struktur und Klarheit und Sicherheit nötig, damit die Kinder irgendwie ja, in dem neuen Leben zurechtfinden und Orientierung finden. Und ich glaube, das sind auch viel so die Themen, die wir dann reflektieren, weil das fällt im Alltag manchmal ganz schön schwer.
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man selber, ich sag mal, gerne auch mal keine Struktur hat. Also, dass man sagt, ach, spontan machen wir heute irgendwas Schönes. Und dann hat man ein Kind, wo man das aber vorbereiten muss und nicht spontan sagen kann, so jetzt machen wir das so oder so. Das sind dann die Momente, wo man dann tatsächlich sagt, so jetzt ist Arbeit dran, was passiert jetzt, wie gehen wir mit unserer Spontanität um, die wir jetzt gerne hätten, also machen wir da wieder Abstriche von unserem eigentlichen Tun, sag ich mal, und aber wo können wir auch daraus lernen, denn wir haben sehr viel dazugelernt, dass Struktur nicht unbedingt immer was Schlimmes sein muss, sondern dass Struktur auch Halt gibt und vielleicht auch das ein oder andere am Tag rausnimmt, wo man dann selber auch denkt, ach, wie gut, dass ich das nicht noch gemacht habe, das wäre zu viel geworden. Also von daher haben wir auch durch unseren Pflegesohn sehr viel dazugelernt. Er hat uns viel Wege gezeigt, die wir so nie gegangen wären, wenn er nicht da wäre. Also auch mit unseren Kindern, denn wenn man zwei Mädchen hat und die zweite ist ein Mädchen, das sehr gerne bei Mama ist, was ist denn dann? Wie kann man dieses Mädchen und Mama so ein bisschen trennen? Also hat unser Pflegesohn sehr dazu beigetragen, auch zu wachsen. Ja.
Nun ist es ja bei Ihrem Pflegesohn nochmal ganz besonders wichtig gewesen, dass es viele überlegte Handlungen gibt, viel Struktur und so weiter. Was ja auch dazu geführt hat, dass er im Prinzip einen exklusiven Platz bei Ihnen bekommen hat. In der Regel ist es ja so, dass unsere sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften zwei Kindern ein Zuhause anbieten. Das ist so das Regelangebot, was wir haben. Und bei Ihnen ist es ja so, dass wir gerade aufgrund der Komplexität von den Themen, die er mitgebracht hat und die er ja auch mit sehr kreativem Verhalten gezeigt hat. Also die Bedarfe waren schon sehr hoch. Und da entstand dann schon die Idee, das kann man weder ihm noch einem zweiten Kind auch zumuten, weil es eben diese Flexibilität gar nicht gibt. Und mit einem zweiten Kind hätte man die ja gebraucht, weil es bringt ja eigene Themen mit, weswegen es ja dann eben so ein Intensivplatz bei ihnen geworden ist. Das muss man vielleicht an der Stelle nochmal auch erwähnen, wenn wir so darüber sprechen, wie individuell sie ihr Leben auch angepasst haben an ihn. Das geht eben auch nur, ne, weil sie einfach dieses Kind alleine aufgenommen haben und ihre eigenen Kinder schon relativ groß waren.
Mhm. Christine, wenn du so an die Jahre zurückdenkst, was waren Ereignisse oder Dinge, die so besonders, also eine besondere positive Wirkung gezeigt haben auf deinen Pflegesohn, dass er dadurch zur Ruhe gekommen ist vielleicht oder etwas, wo man gemerkt hat, oh, durch das ist die Bindung zwischen uns wesentlich intensiver geworden. Gab es so Dinge in deinem Leben, wo du sagst, das hat bei uns sehr gut geholfen?
Ja, ich würde tatsächlich sagen, ich habe ein sehr schönes Beispiel. Wir sind mit unserem Pflegekind, das heißt, wir haben eigentlich mit der ganzen Familie einen Ausflug unternommen und haben uns nämlich einen Hund angeschafft. Da war er gerade ein halbes Jahr bei uns, also wirklich noch ganz, ganz frisch. Und da haben wir gesagt, so, jetzt sind wir immer so viel zu Hause, jetzt können wir uns auch einen Hund dazu holen, zur Freude aller. Und es sollte ja nicht irgendein Hund sein, sondern es sollte ein Hund sein, der auch, ich sag mal, stabil genug ist für ein Kind mit vielen Auffälligkeiten, mit viel Wut, mit viel Angst, mit viel Unsicherheit. Da sollte man schon einen Hund haben, der das mitträgt. Und nach langem Hin und Her haben wir uns dann für einen Hund entschieden. Dafür mussten wir allerdings bis nach Bayern fahren. Also haben wir die Zeit genutzt, die Ferienzeit genutzt und sind mit der ganzen Familie nach Bayern gefahren und haben diesen Hund dort abgeholt. Es war ein Welpe, unsere Alma. Das war ein ganz beeindruckender Moment, als wir dann diesen Hund mit ins Auto genommen haben. Man muss sich vorstellen, da war unser Pflegesohn gerade knapp vier. Ja, er war vier, genau. Da sagt er dann zu unserem Hund im Auto, sagt, Mensch, guck mal, jetzt bist du auch ein Pflegekind und du wohnst auch nicht mehr bei deiner Mama. Oh. Das war ein Moment, wo wirklich alle im Auto still waren und gedacht haben, wow.
Ja.
Ja, und dieser Moment, der war so beeindruckend, dass er das benennen konnte. Und seitdem ist unser Hund oft an seiner Seite und ich merke einfach, dass unser Hund so ein Seismograf für die emotionalen Vorgänge in unserem Pflegekind ist. Also das heißt, wenn unser Hund unterm Tisch liegt, ganz entspannt, ganz chillig und dann auf einmal aufspringt und wegläuft, dann weiß man gar nicht, was los ist. Was hat es geklingelt oder ist irgendwas? Aber kurze Zeit später ist irgendwas, das die Wut rauskommt, dass die Angst auf einmal da ist, dass irgendwas aus ihm herausplatzt. Und unser Hund hat das schon vorher bemerkt. Oder aber, der bringt ihn ins Bett und bleibt so lange, bis er schläft. Jetzt mittlerweile, wo er schon ein Teenager ist, braucht er das nicht mehr. Aber es hat ihm sehr geholfen, in den ersten Jahren einen Hund oder überhaupt ein Tier bei sich zu haben.
Das hat eine ganz besondere Beziehung. Das finde ich ja mega spannend, dass er das mit dreieinhalb waren die ja, also er hat jetzt, so deutlich das jetzt gerade, in seinen dreieinhalb Jahren für sich entschieden, wir beide sind jetzt gerade mal so, weil du und ich, wir sind Pflegekinder. Also manchmal ist man ja selber total überrascht über solche Sätze, so, ne? Und dass sich das bis jetzt so vorzieht. Ja, krass. Hunde. Hast du auch noch eine schöne Geschichte dazu, Claudia?
Eine Hundegeschichte? Ach, auffällig ist es schon, dass viele SPLGs bei uns Hunde haben. Also die sind deutlich in der Überzahl. Und ich glaube, genau aus den Gründen, wie Christine das gerade erzählt hat, ne, die sind noch mal, sprechen Kinder noch mal einer anderen Sprache an sozusagen. Wobei man natürlich wirklich gut aufpassen muss, was sind das für Hunde und kriegen die Hunde auch genügend Schutz? Also auch das ist wichtig, haben die ihre Rückzugsorte? Denn die Themen der Kinder, die sind manchmal auch für Hunde, glaube ich, sehr schwer auszuhalten.
Das auf jeden Fall. Und es kann natürlich auch sein, dass ein Kind auch mal ganz anders auf Hunde reagiert. So, ne? Das, auch das ist wahrscheinlich etwas, was man dann testen muss.
Auf jeden Fall. Man muss immer ein Auge drauf haben. Und auch in der ersten Zeit, wir haben die beiden auch nie alleine gelassen. Also das ist sowohl zum Schutze für unseren Pflegesohn und auch, aber auch für den Schutz des Hundes. Und aber man wächst hinein und die Tiere wissen schon, bei wem sie was können und dürfen. Und ich glaube, gerade Hunde sind ja unheimlich soziale Wesen und die gesellen sich gerne dazu, wenn es schön ist. Und wenn ein Hund entspannt auf dem Boden liegt, dann ist das ja für den Menschen oft ja auch schön zu sagen, ach,
no, das beruhigt einen selber.
Ja, es gibt, genau, ich bin auch beruhigt.
Es gibt, glaube ich, kein beruhigenderes Bild als ein Hund, der ganz entspannt in Ruhe irgendwo liegt und ein bisschen durch die Gegend schaut. Was habt ihr denn für einen Hund? Habe ich jetzt doch gar nicht gefragt.
Nee, genau, wir haben eine Mischung zwischen Bobtail und polnischen Hirtenhund. Also ein reiner Hütehund. Und das zeigt sie auch. Also sie passt schon immer gut auf. Und man hat auch das Gefühl, wenn wir mal abends weggehen, ist tatsächlich so gut. Der ist jetzt ja auch schon groß. Der kann ja auch mal alleine sein. Das macht er auch sehr, sehr gerne, weil er ist ja jetzt ja auch schon groß. Aber wenn der Hund dabei ist, ist alles viel besser. Und dann liegt der Hund auch auf dem Sofa. Dann ist sie bei ihm und dann ruft er auch öfter mal an und sagt, ne, mir geht's gut und möchtest du mal einmal sprechen? Dann kommt der Hund noch eben kurz ans Telefon. Also das sind so Momente, wo wir sagen, das war sehr gut, dass wir uns damals entschieden haben, diesen Hund zu nehmen.
Das hast du am Anfang auch einmal erwähnt, dass ihr aber auch neben dem Hund auch häufig reitet oder eigene Pferde habt. Wie ist das bei euch? Habt ihr eigene Pferde oder?
Nein, wir sind sehr viel auf einem Reiterhof, auf einem Pferdehof, alleine durch meine Tochter und durch mich. Und als er zu uns kam, habe ich ihn von Anfang an immer dort mit hingenommen. Er war jederzeit willkommen. Es ist ja auch immer schwierig, in der Gesellschaft Kinder hineinzuführen, die anders sind, die auffälliger sind, die lauter sind, die auch mal die Wut zeigen. Aber dort war er jederzeit willkommen und da sind wir eigentlich immer viel geritten. Er ist also von Anfang an schon auf einem kleinen Pony geritten und sehr viel Kontakt zu Pferden gehabt, sodass ich da auch gemerkt habe, die Pferde sind ja, klar, gibt ja auch Therapiepferde und Reittherapie. Und das hat ihn auch wirklich geprägt. Und Pferde spiegeln, genau wie Hunde, ich würde sogar manchmal sagen, fast noch mehr die emotionale Situation der Person wieder, die ihm gegenübersteht. Und wenn wir mit, ich sag mal, hingekommen sind und mit Aufregung und irgendwas war vorher passiert, Wut oder Trauer oder Sonstiges, da reagieren die Pferde drauf. Und wenn es die Wut ist, dann kommen die gar nicht. Dann drehen die sich um und gehen weg. Und das sind dann manchmal so Momente, wo man einfach nur daneben steht und es lässt, dass man gar nicht großartig erklären muss, warum geht das Pferd weg. So, das versteht sich dann von alleine. Und dann kam er schon mal und sagte, warum laufen die Pferde jetzt weg? So ein Mist. ja, und dann kann man höchstens sagen, du, was meinst du denn? Warum gehen die jetzt wohl? Ja, weil ich so wütend bin. Okay. Also da braucht man eigentlich gar nicht viel arbeiten. Da muss man einfach nur nebenstehen und beobachten.
Und regt an der Stelle zur Selbstreflexion ein. Ja. Christine, ich habe gehört, dass du über deine Arbeit, sozialpädagogische Lebensgemeinschaft und die Erfahrungen, die du gesammelt hast, auch ein Buch erstellt hast. Ich glaube, ein Bilderbuch. Kannst du mir mehr dazu sagen?
Ja, das ist eigentlich entstanden durch ein Projekt, das ich erstmal gefragt wurde, ob ich mal einen Tag beschreiben kann mit dem Kind. Wie sieht so ein Alltag aus mit einem Pflegekind? Und da konnte ich ganz schlecht sagen, ich schreibe jetzt einfach so einen Tag auf, wie der bei uns zu Hause ist. Also das funktioniert nicht, weil welchen Tag nehme ich dann? Nehme ich dann einen, wo es super läuft, und nehme ich einen, wo es gar nicht läuft? Und darum habe ich daraus dann eine Geschichte geschrieben und natürlich auch die Namen verändert, und auch das Kind ist ein Mädchen, der Junge ist ein Mädchen geworden. Und dann habe ich diese Geschichte geschrieben, und dann kam von vielen Seiten, das musst du als Buch machen und da müssen Bilder zu. Und habe ich gesagt, ja, ich versuch's mal. Und dann haben wir das als Projekt mit nach Hause genommen, und dann habe ich versucht, Illustratorinnen zu finden, die aber alle sagen, das wäre ein zu kleines Projekt, das machen wir nicht. Und letzten Endes habe ich es dann selber illustriert und habe dazu dann an der Abendschule noch einen Kunstkurs belegt.
Das sind dann die Hobbys, von denen du gesprochen hast.
Das sind dann die Hobbys, von denen ich gesprochen habe, ganz genau. Und ja, dann ist das Buch Ein Tag mit Mona entstanden, und ich habe es genannt ein Bilderbuch für die ganze Pflegefamilie, denn da, muss ich sagen, hat unser Pflegesohn mitgearbeitet. Denn all die Gefühle und Emotionen und Aussagen in dem Buch, die von dem Mädchen kommen, sind die Aussagen unseres Pflegesohns. Also die habe ich damit verarbeitet, und ich habe extra kein Lehrbuch geschrieben, sondern es soll einfach nur beschreiben, wie die Gedanken in der jeweiligen Situation sind und Gefühle.
Wie war das für deinen Pflegesohn, zu wissen, da wird jetzt entsteht ein Buch, das ist jetzt nicht mein Name, aber eigentlich bin ich das?
Es war super, es war richtig toll. Erst habe ich gedacht, er mag das nicht so gerne, wenn man über ihn schreibt, weil es war immer so, er wollte nicht, dass man über ihn spricht. Aber dadurch, dass nun das in dem Buch ein Mädchen war und dieses Mädchen Mona hieß, konnte er da wunderbar mit umgehen und sagen, ja, das ist Mona, aber eigentlich bin ich das. Und er hat dieses Buch auch selber vielen gezeigt und auch in der Schule abgegeben, gesagt, hier schenke ich euch. Im Kindergarten hat er es abgegeben, wo er selber war. Und er war sehr stolz auf dieses Buch, weil es war ja sein Tag. Also er hat es sehr gut.
Ja, und ich denke, an der Stelle ist er auch dann wirklich gesehen worden. Und so, das bin ich und kann auch quasi zeigen, ich habe meine guten Gründe, warum ich vielleicht an einigen Stellen so reagiere oder so reagiere. Ne?
Ja, ganz genau. Denn die Gefühle, die ich beschreibe in dem Buch über Wut oder Trauer, wo sitzt die Wut, wo sitzt die Trauer bei ihm? Es ist ja bei jedem sicherlich anders, aber er konnte mir genau sagen, wenn ich traurig bin, dann sitzt das im Bauch, die Trauer. Und die Wut sitzt aber im Hals. Die sitzt ganz weit oben, und darum muss die auch immer sofort raus. Und das kommt nicht von mir in dem Buch. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern sind deine Worte.
Wir kommen so langsam zum Ende. Dein Pflegesohn ist jetzt 15, bald 16, also wird langsam volljährig. Wenn du jetzt denkst, irgendwann wird es irgendeine Zeit geben, wo er ausziehen wird, wo es irgendein neues Kapitel geben wird. Welche guten Wünsche würdest du an jetziger Stelle ihm gerne mit auf den Weg geben?
Auf jeden Fall würde ich ihm ganz, ganz viel Glück wünschen, dass er einen Weg einschlägt, der ist, den er möchte. Dass er wirklich weiß, er ist ein Mensch der Gesellschaft, er gehört dazu und hat auch Möglichkeiten, etwas zu tun, was ihm Spaß macht. Und vor allem, dass er Menschen findet um sich herum, die für ihn da sind, die sich mit ihm freuen, die kommen, wenn er Probleme hat, die bei ihm sind, um ihn zu unterstützen. Und nicht, dass es nur wir sind, sondern dass es auch andere Menschen gibt, die für ihn da sind.
Schöner Gedanke. Die letzte Frage gilt an euch beide. Claudia, fangen wir mit dir an. Gibt es etwas, das du Menschen, die überlegen, ein Kind als Profi bei sich aufzunehmen, sei es als sozialpädagogische Lebensgemeinschaft, so wie es bei uns ist, oder es gibt bei anderen Trägern gibt es andere Bezeichnungen. Gibt es da etwas, was du denen gerne mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, also ich würde die Menschen herzlich einladen, sich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen und sich zu informieren. Ich würde gerne Mut machen, diesen Schritt zu gehen, die beruflichen Fähigkeiten, die man erlangt hat, wirklich so intensiv einbringen zu können. Ich glaube, das ist mit die intensivste Art, wie man ja beruflich arbeiten kann und seine Erfahrungen einbringen kann, ein Menschenkind ja so ins Leben zu begleiten. Ich denke, das ist eine sehr intensive, sehr persönliche Arbeit, die sich aber richtig lohnt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, noch viele SPLGs begleiten zu dürfen, weil mir macht das auf jeden Fall ebenfalls sehr viel Spaß, die SPLGs und die Kinder zu begleiten.
Christine, was würdest du oder kennst du die Situation, dass du mit anderen darüber sprichst und die sich dann dafür interessieren? Was gibst du dir mit auf dem Weg?
Also ich finde immer, es ist ganz wichtig, dass beide dahinter stehen. Denn wenn das nur ein Elternteil sich wünscht und das andere sagt, ja, mach mal, das kann nicht funktionieren. Also es muss ein Team sein, das ein Kind aufnimmt. Denn das kann man schlecht alleine tragen, wenn dann der Partner oder die Partnerin außen vor stehen möchte oder außen vor steht, weil das ist Familie. Man nimmt dieses Kind mit in die Familie und es soll ja auch Familienmitglied werden. Das wäre erstmal so, wo ich sagen würde, das ist super wichtig, dass beide dahinter stehen und dass auch die Lebenssituation passt, dass nicht gerade irgendwie zu Hause so viel los ist, dass gar keine Zeit für so ein Kind da ist. Denn das muss man sich wirklich vor Augen führen. SPLG bedeutet Fulltime-Job. Und sicher kann man nebenbei Hobbys machen, man kann keine Ahnung, auch mal 2 Tage sagen, so, ich mache jetzt mal ein bisschen weniger. Aber es ist ein Fulltime-Job. Und das muss man sich wirklich vor Augen halten, dass man nicht sagen kann, oh, nächste Woche fahre ich für 2 Wochen in Urlaub. Keine Ahnung, mal gucken. Oder aber kündigen. Das kann man nicht. Kann ich einfach sagen, ich kündige jetzt. Und das muss man sich schon wirklich vor Augen führen, zu sagen, bin ich dazu bereit, diesen Schritt zu gehen und den auch konsequent zu gehen und nicht zu sagen, ach, jetzt habe ich Lust und Laune und morgen halt nicht mehr. Also man muss wirklich dauerhaft am Ball bleiben und den Background haben, zu sagen, ja, wir schaffen das und wenn wir es nicht alleine schaffen, wir haben den VSE, wir haben Freunde, wir haben Familie, alle helfen uns. Also da gab es doch mal so einen ganz tollen Spruch mit dem Dorf.
Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Ich glaube so, ne?
Genau.
Ja, ein afrikanisches Sprichwort.
Genau.
Wir nennen das Verantwortungsgemeinschaft an der Stelle. Genau.
Ja. So ist es. Genau. Und das braucht man. Und da muss man sich, glaube ich, ein bisschen hinsetzen und nachdenken und nicht zu schnell den Weg gehen, sondern sich Rat holen.
Super. Ich danke euch beiden vielmals für dieses Interview. Und ja, vielen Dank für diese interessanten Themen und Aussagen zum Thema sozialpädagogische Lebensgemeinschaften. Das war das Interview mit Christine und Claudia zum Thema sozialpädagogische Lebensgemeinschaften. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, ihr konntet spannende und wertvolle Einblicke in die Arbeit von sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften gewinnen. Besonders beeindruckend fand ich, wie wichtig es ist, dass alle Familienmitglieder zu der Entscheidung stehen, eine SPL gründen zu wollen. Auch fand ich besonders interessant, wie Tiere, wie beispielsweise Hunde oder Pferde, traumatisierten Kindern helfen können, wieder Vertrauen zu fassen und Ruhe zu gewinnen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast, teilt ihn gerne mit Freundinnen und Freunden oder gebt uns eine Bewertung. Das hilft uns sehr. Wenn ihr euch jetzt dafür interessieren solltet, selber eine SPLG gründen zu wollen, dann schaut doch mal auf unserer Homepage www.netzwerk-pflegefamilien.de. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und einen guten Start in das Jahr 2025. Wir hören uns im Februar wieder.
Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.